Ja, niemand ist wie unser Gott. Das ist das, was in dem Liedtext die entscheidende Szene war oder Liedphrase. So feiern Filipinos oder so lieben sie den Worship, laut und fetzig, ein Kennzeichen. Und ich möchte euch jetzt mit hinnehmen in die Philippinen hinein, in POC, wo ich gearbeitet habe, in dem Kinderheim. Ist jetzt ein Jahr fast her, dass ich dort war. So schnell vergeht die Zeit, kommt mir vor wie gestern. Genau, und die Philippinen, die meisten kennen es, oh, so eins zu weit. Wenn man Philippinen hört, denkt man zuerst an die schönen Strände, an diese Natur, die es dort gibt, diese unberührte Natur, an, ich habe jetzt hier diese Reisterrassen oder ein Bild von Manila. Als schönes Urlaubsland würde ich es zusammenfassen. Viele, die das so kennen, die Philippinen. Aber es gibt auch eine andere Seite von den Philippinen. Und das ist Umweltverschmutzung. Sowohl Wasser ist eine der Hauptländer, der Plastik konsumiert und wo das alles im Wasser und im Grundwasser landet. Smog, gerade in Manila, manchmal so heftig, dass man kaum auf die Straße gehen kann. Krankheit und Armut. Das hier unten ist ein Bild aus einem Favela in Manila, wo wir waren, die Smoky Hills bekannt. Das ist eine Mülldeponie, wo die Menschen leben. Und die Menschen leben von den Abfällen. Die werden dorthin gebracht und die leben wirklich davon. Das ist, komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Ich bin auf die Philippinen gegangen zur POC und ich kannte POC schon. Ich war schon mal da gewesen, als ich einen Missionseinsatz 2014 auf den Philippinen gemacht habe. Und da haben wir das Werk einmal besucht und als ich dort war, habe ich nur gedacht, boah, da passe ich super hinein. Das spricht mich an, dieses Kinderheim. Ich glaube, da kann ich mich gut einbringen. Das war damals mein Gedanke. Ich bin dann wieder nach Deutschland gekommen und habe gedacht, das war's jetzt mit Philippinen? Nein, nicht wirklich. In mir drinne ist dieser Gedanke geblieben, eines Tages kehrst du zurück. Es ist noch nicht vorbei. Und durch mein Studium war das dann letztes Jahr der Fall, dass ich wirklich ins Ausland musste, um mein Studium zu bestehen und weiterzumachen. Und da war für mich klar, ich gehe auf die Philippinen. Und dass Gott das ermöglicht hat von meiner Uni aus, dass ich es genehmigt gekriegt habe, ist für mich schon ein Wunder gewesen, weil die Uni mich dort nicht hingehen lassen wollte und ich da sehr stark für argumentieren musste. Heute würde ich sagen, wie ich damals argumentiert habe, ich wusste nicht, was ich tue. Genau. POC, also das Kinderheim, liegt in Subic. Subic ist weniger bekannt oder hauptsächlich bekannt für Bars und Bordelle. Das heißt, der Sexhandel ist dort versiegelt und findet man da vor. Ist in der Nähe von Olongapur, das ist eine etwas kleinere Stadt mit 2 Millionen Einwohnern und ist so ein bisschen mehr im Ländlichen, oft auch bekannt, weil es sehr viele Buchten dort gibt. Und genau das war da, wo ich gelebt habe. Als ich angekommen bin im September, ist noch die Regenzeit, das heißt, es ist etwas kühler, so angenehme 20 bis 25 Grad und es regnet halt ziemlich viel. Und das war auch meine erste Woche, haben wir eigentlich nur im Haus verbracht. Also starke Regenfälle waren, das sieht man auf dem einen Bild noch ganz schön, weil es einfach auch dann die Straßen flutet, teilweise so stark, dass man nicht reinkommt und auch die Häuser, weil die ja direkt auf dem Boden gebaut werden. POC, ja, wie ist das überhaupt entstanden? Da will ich kurz drauf eingehen. Chrissy hat POC gegründet. Sie ist eine Engländerin, die in den 80er Jahren als Freiwillige auf die Philippinen gegangen ist. Und sie hat eine sehr spannende Lebensgeschichte hinter sich. Sie ist zum Glauben gekommen auf einer Konferenz in England und hat dort auch ein prophetisches Wort bekommen, dass sie wirklich in Gefängnisse geht und Menschen dort freisetzt. Und sie eine Salbung dafür hat, für die Menschen ein Herz gekriegt hat. Und sie war damals 18 Jahre alt. Später zeige ich euch ein Bild. Sie ist auch sehr klein und zierlich. Und als sie das dann damals den Menschen in ihrer Gemeinde erzählt haben, haben alle nur den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, das wirst du nie und nimmer. Du in einem Gefängnis, das passt gar nicht. Und sie war sehr entmutigt deswegen. Auf der anderen Seite hat sie ihrem Vater davon erzählt. Und ihr Vater kannte jemanden, der damals in einem Gefängnis in England die Leitung hatte. Und er hat die beiden connected und er kannte rum wieder jemanden, der in der Gemeinde ist, der ein Lobpreisteam immer in die Gefängnisse sendet und dort Lobpreisveranstaltungen macht. Und sie hat sich diesem Team angeschlossen und ist in England in die Gefängnisse gegangen und hat dort einfach gesungen und Liebe und Gnade freigesetzt. Das ist unglaublich, wenn man sie erzählen hört und wenn man sie kennenlernt, weil sie sagt, sie ist nichts, sie ist ein kleiner Mensch, der kaum was kann, und dann steht sie da vor Tausenden von Männern in einem Gefängnis und macht den Mund auf und Gottes Gnade spricht einfach zu den Menschen und berührt das Herz. Und das wollte sie dann auf den Philippinen fortsetzen. Sie wollte dort wirklich in die Gefängnisse hineingehen und ist auch in den Philippinen immer direkt zu den richtigen Leuten. Sie hatte immer jemanden zur Seite, der ihr gesagt hat, ich kenne jemanden, der geht dorthin. Und dann konnte sie sich dem anschließen. Da gab es einen Pastor, da war eine Gemeinde. Das heißt, Gott hat sie immer geführt, auch wenn sie überhaupt nicht wusste, was sie macht und wo es hingeht. Er war einfach da. Und somit hat sie die Gefängnisarbeit in den Philippinen angefangen. Und in den Gefängnissen, das ist es so, es leben alle teilweise zusammen. Auch die Kinder leben mit im Gefängnis, weil entweder sie leben auf der Straße, betteln und verhungern, oder sie bleiben im Gefängnis und hoffen, dass sie dort etwas mitbekommen. Und Chrissy ist in die Gefängnisse gegangen und hat einfach dieses Elend gesehen. Und daraus wuchs eine neue Vision in ihr, zu sagen, ich möchte ein Kinderheim gründen, wo diese Kinder aufgenommen werden. Und das ist POC Home, das Kinderheim. Und das heißt, es hat sich weiterentwickelt, was sie angefangen hat. Und es war ein harter Weg. Sie hat wirklich große Opfer bezahlt. Und mit 21 Jahren ist sie, glaube ich, dann komplett auf die Philippinen gegangen, hat dort einen philippinischen Mann geheiratet, hat die Verlobung, die sie in England hatte, aufgelöst, um eben den Ruf zu folgen, den sie gekriegt hat. Und ich hatte eine Hochachtung, also ich habe sie immer noch, was diese Frau alles gemacht hat und wie stark ihr Glaube ist, dass sie Gott vertraut hat und wirklich alles aufgegeben hat, um ihm zu folgen. Genau. Aus der Gemeinde, das ist die Fellowship, und dann der Gebets- oder Prison Ministry ist die Gefängnisarbeit. Und als letztes hat sich die Christian Academy gebildet, das heißt, die Kinder waren im Kinderheim. Und dann hat sie festgestellt, die Kinder brauchen auch irgendwie Bildung. Und wenn man auf die Philippinen, wenn man in eine Schule geht, ist man schon reich, weil die meisten können sich das Schulgeld nicht leisten. Und Chrissy hat gesagt, nein, die Kinder sollen auch eine Zukunft haben. Sie sollen Bildung erhalten, damit sie die Möglichkeit haben, aus der Armut und auch aus dem ganzen Drogenmilieu herauszukommen. Und deswegen hat sich diese Akademie gegründet. Das ist eigentlich so das Letzte. Die vier Teile gibt es, also es ist ein sehr großes Ministry Work. Und ich will es nochmal kurz zusammenfassen, das ist die Church, also die Gemeinde. Die Äste sind immer so ein bisschen separat voneinander, aber verweisen oft auch aufeinander. Und als ich da war, haben wir eine Premiere gehabt, die erste Taufe in der Gemeinde. Und es haben sich 16 Leute taufen lassen und es war echt ein toller Gottesdienst, kann ich nur sagen, so voller Freude. Und ja, es war sehr beeindruckend zu erleben, was für eine Besonderheit eine Taufe für diese Menschen darstellt. Die haben wirklich ein Becken organisiert und haben die Leute dort taufen lassen und das eingebettet in den Lobpreis, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, Filipinos sind sehr musikalisch, haben wirklich klasse Stimmen, aber darum geht es nicht, sondern sie haben wirklich ein Herz, Gott anzubeten. Und gerade im POC, die Gründerfamilie, Chrissy, habe ich ja schon gesagt, sie ist mit ihrer Gitarre in die Prisons gegangen, in die Gefängnisse. Und das hat die ganze Familie Intus, sage ich mal. Das ist so, denen ihr Markenzeichen ist wirklich Lobpreis und Anbetung. Und da sind sie einfach stark und gesalbt drin. Der zweite Teil ist die Gefängnisarbeit. Da durfte ich auch schon gleich am Anfang mit rein. Es gibt verschiedene Gefängnisse und die besuchen sie. Am Anfang haben sie sogar fast jeden Tag oder alle zwei Tage ein verschiedenes Gefängnis besucht, um dort einfach Menschen die frohe Botschaft zu bringen, ihnen mit zusammen Gott anzubeten, für sie zu beten, auch ihre Anliegen wahrzunehmen. Da ist Chrissy wirklich voll und ganz in ihrer Berufung. Es ist einfach genial zu sehen, wenn Menschen ihre Berufung leben, was möglich wird, wie sie auf die Menschen eingeht. Also ich war in den Gefängnissen mit und habe da Zeugnisse mitgegeben oder auch für sie gebetet. Aber ich habe gemerkt, für mich ist es so schwierig, weil ich keinen Draht zu den Menschen finde oder nur ganz schwer. Und auch dieses, man wird erstmal gefilzt, ob man rein darf, mal mehr, mal weniger, es kommt drauf an. Und die Bestimmung überall, die Wächter, und man muss aufpassen, da darf man hin, da nicht. Man muss sich überall registrieren lassen, und es war schon für mich sehr gewöhnungsbedürftig und eine sehr andere Welt, wo ich gemerkt habe, ah, es fällt mir einfach schwer, mich dort wohlzufühlen. Aber sie war da wirklich verankert, und es ist so ein wertvoller Dienst, weil wirklich Kinder leben dort mit. Manchmal liefen noch die Hunde um mich rum, und ich habe gedacht, wir sind in einem Gefängnis, und ich kam mir vor wie in Little Chinatown. So ist es einfach gewesen, und sie erreicht die Menschen dort einfach, und das finde ich so bewältigend. Und auch wenn man sich Zeit nimmt, ich habe mit ein paar von den Frauen geredet, und in dem einen Gefängnis, wo wir waren, kam die Frau nur auf mich zu und meinte, ah, ich habe gehört, du bist Sozialarbeiter, hier, bitte nimm mein Kind, hol mein Kind, ich weiß nicht, wie ich das Kind versorgen soll. Es ist bei seinem Vater, aber der behandelt es nicht gut. Das Kind kriegt kein Essen und verwahrlost, bitte nimm das Kind. Und das war nicht nur eine Szene, die ich auf den Philippinen erlebt habe, dass wirklich Menschen bereit sind, ihre Kinder wegzugeben oder so verzweifelt sind, dass sie jedem fragen, kannst du mein Kind nehmen, weil ich kann nicht für dieses Kind sorgen. Und deswegen ist dieser Dienst einfach sehr wertvoll, um die Kinder da rauszuholen aus diesen Lagen. Die Schule, da gibt es von Grade 1 to 12, also 1 bis 12, wo die Kinder quasi so einen Highschool-Abschluss oder so einen Vor-Highschool-Abschluss absolvieren können. Und die ist kostenfrei für die. Die wird über Spenden finanziert. Und nicht nur für die Kinder, die im Kinderheim sind, sondern auch in der Dorfregion, weil das ja in einem sehr ärmlichen Verhältnis dort ist, ermöglichen sie eben auch, wenn Plätze frei sind für Kinder vor Ort, dass auch die Schulbildung bekommen, weil das so ein hohes Gut ist und so wertvoll für die Kinder. Das ist auch eine der Dinge, die ich gelernt habe, was Bildung bedeutet. Und da geht es uns in Deutschland einfach auch super, super gut. Genau, das haben wir, einen Kurs, den wir auch gemacht haben. Wir haben so ein Lebensskill-Training gemacht, oder Jasper hat es entwickelt. Das ist auch ein Freiwilliger, der in der Zeit dort mit war, um den Kindern einfach zu coachen, wie gestalte ich meinen Tag, wie entwickle ich ein Ziel, wie bekomme ich eine Vision für mein Leben und wie setze ich sie praktisch gesehen um. Was haben meine Gedanken und meine Taten damit zu tun? Wie gestalte ich das, um meinem Ziel näher zu kommen? Und das war ein Programm, was wir für die Teenies angeboten haben. Leider konnte es nicht ganz so gemacht werden, wie wir es geplant und gehofft hatten. Das lag aber an POC. Und dennoch haben wir gesagt, wir machen es trotzdem, auch wenn Hindernisse da sind und es nicht gern gesehen wird oder wir keine Zeit bekommen, um die Kinder drin zu schulen. Oder dass einfach nur ausgelacht wird, warum macht ihr sowas mit den Kindern, bringt eh nichts. Zu sagen, wir machen das, weil wenn ein Kind etwas davon mitnimmt, für die Zukunft ist es wertvoll und gestaltet den Lebensweg. Und das ist jetzt das Kinderheim, das war so meine Hauptarbeitsstätte. Hier rechts, das war mein Zimmer, das habe ich mir mit zwei Mädels noch geteilt, 18 Jahre. Jasper hat zu mir mal gesagt, du hast zwei Jobs, einmal POC und einmal die zwei Mädels. Also Teenager, es können schon sehr herausfordernd sein, sieht man auch, allein die Ordnung war immer wieder ein heiß diskutiertes Thema. Dabei bin ich ja selbst nicht die Ordentlichste. Genau, wir haben auf so einem kleinen Raum, das war eigentlich schon, jetzt kam hier noch ein Schrank und ein kleines WC-Bad, das war schon Luxus, dass wir das hatten. Klopapier, dankbar, hatten wir auch. Mussten wir uns zwar selber kaufen, aber besser als gar nichts. Und wir hatten sogar eine kleine Dusche, in Anführungszeichen einen Wasserhahn, wo wir uns drunter stellen konnten. Ansonsten wird eigentlich Kelle und Eimer genommen, um sich zu duschen und zu baden. POC, das Kinderheim, teilt sich in 4 Units, 4 Einheiten. Das ist die Babys-Einheit. Dort haben wir auch gelebt mit den Kleinkindern zusammen. Zu der Zeit waren 6 Kinder da im Alter von 3 bis 4. Dann gab es über uns im Haus die Girls Unit, also die Mädchen, genau, danke. Die haben auch verschiedene Zimmer gehabt, und das war so der Aufenthaltsraum, wo dann eben die Aktivitäten auch immer stattgefunden haben, wo man sich großteils, wenn man nicht im Zimmer war, aufgehalten hat. Da waren ungefähr 26 Mädels, und das ist das Jungshaus, das war etwas weiter unten. Gegen Ende war das auch so mein Haupt Residenz, wo ich war, weil auch im POC gab es doch Unterschiede, was Mädchen und Jungen betrifft. Und wie man eigentlich kennt, arme Mädchen, gute Jungs, so unter dem Motto. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, wo man eher sagt, die Frauen werden benachteiligt. Habe ich das im POC zum ersten Mal anders wahrgenommen. Die Jungs hatten es echt hart. Die haben nicht viel bekommen und sie waren eigentlich, egal was sie gemacht haben, die Bösen. Wenn ich es jetzt einfach mal in Gut und Schlecht teile, das war immer sehr herausfordernd für mich, da auch für die Jungs am Ende zu kämpfen und einzustehen und zu sagen, vergesst die nicht, berücksichtigt sie doch mal, achtet drauf. Also es kam öfters vor, dass sie 2-3 Tage kein Wasser hatten, weil sich keiner drum gekümmert hat. Und dass auch Essen knapp war, das habe ich nie verstanden, während die Girls das hatten oder in der Babys immer Wasser vorrätig war oder meistens Wasser dort war, dass die Jungs dann verdursten mussten oder dursten mussten. Das waren so kleine Sachen, wo ich mir denke, das hat einfach nicht funktioniert in der Kommunikation zwischen den Häusern. Genau, dann gibt es noch die Special Need Unit, das sind Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderung, mit einem hohen Pflegebedarf. Da gibt es 3 Jungs, der eine hat Down-Syndrom, der andere ist taubstumm und der dritte hat eine spastische Lähmung, der hat auch einen sehr hohen Pflegegrad. Und die leben zusammen mit den Boys in der Unit. Genau, das war so mein Arbeitsplatz und von der Uni aus musste ich ein Projekt machen. Dieses Projekt habe ich Don't Waste It genannt, also verschwende es nicht. Und es ging ums Thema Mülltrennung, weil Filipinos lernen nicht, den Müll groß zu trennen. Es gibt zwar manchmal Papierkörbe, wenn man Glück hat, aber in der Regel herrscht so ein bisschen der Glaube, verbrenne den Müll, dann ist er weg und das tut dir gut und damit tust du der Umwelt was Gutes. Und deswegen wurde auch regelmäßig der Müll vor unserer Tür verbrannt. Und deshalb habe ich gesagt, okay, mein Projekt wird zur Mülltrennung sein. Und es haben ja auch einige hier aus der Gemeinde das mit unterstützt, gespendet dafür, sodass wir Mülltonnen kaufen konnten. Denn daran scheitert es erstmal. Es ist doch eine große Investition für einen Filipino. Und dann habe ich geguckt, dass wir alle Mülltonnen, große, kleine, ganz kleine, kriegen. Und dann habe ich gesagt, lernt mal zu trennen zwischen recyclable und non-recyclable, also recycelbar oder nicht, und Biomüll eben separat. Und eigentlich hätte das Projekt über 4 Wochen gehen sollen. Das wurde mir aber nicht genehmigt von der Einrichtung aus. Ich hatte einen Tag Zeit, den Kindern ein Umweltbewusstsein beizubringen. Und das ist pädagogisch gesehen eine extreme Herausforderung und war für mich einer der Hauptstresspunkte auf den Philippinen, weil ich wusste, ich habe 50 Kinder, die haben keine Ahnung von Mülltrennung, geschweige denn wissen, was Müll ist und das war's. Und dann soll ich Kindern von 5 Jahren und Erwachsenen oder Teenies von 18 Jahren so den ganzen Tag was beibringen, warum man das machen sollte. Und da habe ich echt ordentlich geschwitzt und geackert und habe diesen einen Tag wirklich durchgeplant. Und es war ein genialer Tag, ich hätte es nicht gedacht. Ich bin zwar da gestanden, war körperlich, psychisch total am Ende, war krank. Also ich hatte eine eitrige Bindehautentzündung, das heißt, meine Augen waren die ganze Zeit nur am Tränen und am Eitern. Ich hatte keine Stimme, weil ich noch erkältet war und habe gedacht, dieser Tag muss irgendwie durchgezogen werden und habe die Kinder gebeten, bitte macht mit. Und wichtig war für mich, dass sie den Freiraum kriegen, das Feld selbst zu entscheiden und selbst zu bestimmen, was sie lernen wollen und was nicht. Und deswegen habe ich verschiedene Gruppen gemischt aus allen Altersstufen und hatte sehr viele Spiele und praktische Aufgaben vorbereitet, wie jetzt da oben. Ich habe angefangen und gesagt, okay, wir haben Vokabeln. Ich habe sie in Englisch gegeben und sie sollten dann in Tagalog in ihrer Sprache das übersetzen, was heißt Biomüll, was heißt Mülltonne. Also erstmal so eine Basic legen, dass sie wissen, wenn ich von den Wörtern rede, was bedeutet das überhaupt? Denn oft reden wir von Wörtern und Sachen, aber wissen überhaupt nicht, was wir sagen, weil jeder eine eigene Definition dafür hat. Und das ist mir auf den Philippinen am Beispiel von Respekt sehr klar geworden, wie unterschiedlich die Vorstellungen sind, was respektvoller Umgang miteinander bedeutet und was nicht. Und das habe ich leider erst in Deutschland gecheckt, dass das ein Kommunikationsproblem zwischen den Kulturen da auch war, was dann noch verschwerend dazu kam. Genau. Ein weiterer Teil nach diesem Tag, also die Kids haben super mitgemacht, die waren Feuer und Flamme und haben es geliebt. Wir haben so einen kleinen Komposthaufen gebastelt aus verschiedenen Lagen. Dann hatte ich Obst aus dem Supermarkt geschenkt gekriegt oder günstig gekauft, was so halb am Verfaulen war. Und wir haben das dann zusammen noch gegessen, was essbar war. Und die Kids haben es geliebt, weil sie einfach auch selten Obst bekommen, was wir auch nie verstanden haben, aber Süßigkeiten bis zum Abwinken. Und ja, das war einfach cool. Und am Ende war dann die Frage, wie mache ich das mit den Mülltonnen in den Häusern, weil die sehen alle gleich aus. Es gibt jetzt nicht diese Farbtrennung. Ich war froh, dass ich in den Supermärkten überhaupt Mülltonnen in irgendeiner Form gekriegt habe, weil da gibt es auch sowas wie Lagerbestände gar nicht. Du nimmst, was da ist, ob es zusammenpasst oder nicht, ist egal. Und dann kam einer der Jungs oder kamen wir im Gespräch darauf und sie kamen auf die Idee, hey, so mit Sprühdosen wäre doch cool oder mit so Textilmarkern, um es draufzuschreiben. Und dann war ich Farben kaufen und dann haben wir das zusammen gemacht. Ich hatte so eine Schablone vorbereitet. An dem Tag war zwar leider Stromausfall und ich hatte nur eine einzelne Schablone vorher ausgedruckt. Das heißt, wir hatten wieder einen Tag ohne Strom und irgendwann war die Schablone so abgenutzt. Da haben wir dann angefangen, irgendwas selbst zu zeichnen und auszuschneiden, um so neue Schablonen zu kreieren. Und die Jungs sind aufgeblüht dabei. Das hat mich mit am meisten begeistert, die Art und Weise, wenn man ihnen ein Mittel gegeben hat und die Freiheit, gestaltet es mal so, wie ihr möchtet, sprecht euch ab. Ich war beeindruckt, dass manche total kreativ wurden. Also gerade auch bei den Jungs, wo es immer hieß, ach, die können eh nichts, die sind nichts, außer dass sie sich dauernd nur kloppen. Da sind die so kreativ geworden und die sind aufgeblüht. Ich fand das genial und das hat mir gezeigt, wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten und ihnen nicht nur zu sagen, so musst du es machen und so hat es zu sein, sondern zu sagen, du kriegst von mir die Mittel und die Zeit, setz sie gescheit ein, verschwende es nicht. Ich fand es beeindruckend, wie die abgegangen sind. Also so, sonst waren sie immer nur da gesessen und so ein bisschen hospitalisiert und nicht ansprechbar und auf einmal kriegen sie was in die Hand und sie machen die schönsten Dinge mit. Ich hätte es nicht besser machen können, diese Mülltonnen sehen genial aus und sie sehen es jetzt jeden Tag, wenn sie den Müll rausbringen, das ist ein Werk, was wir geschaffen haben. Und das fand ich so wichtig, dass sie einen Bezug dazu lernen, dass sie etwas mitgestalten und dass diese materiellen Sachen auch einen Wert haben. Und das war so die tiefere Bedeutung dieses Projektes, dass sie lernen, dass Sachen einen Wert haben und man sie wiederverwenden kann. Und ich hoffe, dass es bei manchen auch so tief ging, dass es auf die Identität geht, weil sie fühlen sich, viele sind verlassen, sind Halbwaisen, Vollwaisen, Eltern konnten sie nicht versorgen, wollten sie nicht versorgen, haben sie einfach so auf die Straße geworfen oder sie verlassen oder sind gestorben oder im Gefängnis gelandet. Und denen zu sagen, du bist kein Abfall, das war so das Wichtigste für mich bei diesem Projekt. Und ich möchte am Ende noch auf meine Highlights eingehen. Und eins der Highlights, oh, ist ein bisschen dunkel, das eine Bild, ist der eine Abend, wo Jasper und ich in der Boys Unit, da war eine Beerdigung und alle sind auf die Beerdigung gegangen und wir haben gesagt, wir passen auf die Kids, also auf die Boys auf die 25. Und das war für mich so ein gesegneter Abend. Wir haben zusammen gegessen, wir haben die Hausaufgaben noch gemacht und die Kids konnten dann noch was spielen und wir waren einfach für sie da. Und ich fand, das ganze Haus, in dem sonst immer so eine Bedrückung geherrscht hat, hat sich verwandelt in ein Haus der Liebe. Und das habe ich so spürbar mitgenommen. Ich habe mit den Kids abends ein Bilderbuch dann noch gelesen. Oder sie haben mir das Bilderbuch vorlesen sollen, weil sie oft nicht gut lesen können. Und auf einmal kam ein Junge nach dem anderen und alle saßen so auf mir drauf und wollten lesen, weil das auf einmal so eine Attraktion geworden ist, weil ich mit einem Jungen angefangen habe. Und während der eine, sieht man da oben ganz schön sein Buch, das Buch mir vorgelesen hat, ist der andere dann im Schoß bei mir eingeschlafen. Und der hat gestunken, der war nicht, ich weiß nicht, der hat einfach nur nach Urin gerochen, weil er wahrscheinlich nicht wieder richtig auf dem Klo war und sich nicht geduscht hat. Und das war so im Geruch, aber es war so schön, wie er auf mir eingeschlafen ist und so friedlich. Und auch wo wir haben sie dann noch zusammen ins Bett gebracht, das war für die Kinder so was Besonderes, weil sie kennen es nicht, dass jemand sie ins Bett bringt. Und da zeigt mir mal wieder, ich bin das gewohnt gewesen. Meine Eltern haben mich jeden Abend ins Bett gebracht, haben noch mit mir gebetet, haben mir eine gute Nacht gewünscht und das kannten die Kinder nicht. Die haben mich ganz verstört angeguckt, als ich gesagt habe, ja, geh ins Bett, leg dich hin, Decken benutzt ihr ja meistens nicht, also gute Nacht, wollen wir noch beten und so, was? Und das fand ich so ein, ja, Gott ist für Überraschungen gut, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und was für uns selbstverständlich ist, ist für andere ein großer Segen, weil sie es nicht kennen. Das ist etwas, was ich daraus gelernt habe. Ein weiteres Highlight war in Manila, das möchte ich jetzt noch erzählen. Wir sind dort über Jasper, hatten Kontakt zu einem Missionar und der hat uns in die in die Slums und in die Ghettos dort mitgenommen. Und ich habe schon viel erlebt, aber das, was ich dort gesehen habe, die eine ist hier mit der Müllhalde zum Beispiel, die leben vom Müll. Das ist wirklich, da kam eine Müllabfuhr und hat alles abgeladen und die Leute haben teilweise drin gesessen und dann die eine Frau hat McDonald's-Reste durchsortiert nach Essen, was sie noch essen kann und hat das Plastik zur Seite sortiert. Andere haben abgestandenes Öl gekriegt und wieder abgefüllt, weil die das zum Kochen weiter benutzt haben, das ranzige Öl. Und das war so eine Armut und so ein Elend, ist mir in der Art noch nie begegnet. Und der Missionar geht dort in die Häuser. Der macht wirklich Hausbesuche, geht hinein. Und jetzt das oben zum Beispiel, da werden auch oft die Mädchen für Prostitution verkauft an den Stellen. Da gibt es so ein paar Schiffe, wo man dann reingehen kann. Und die haben uns rumgeführt und haben gesagt, das ist jetzt so ein muslimisches Slum. Da leben 35.000 Menschen drinne. Und die meisten haben halt wirklich auch kaum Arbeit oder leben eben vom Tagelohn, was sie kriegen. Und da sagen sie, es ist so wichtig hinzugehen und ihnen zu sagen, dass das Leben mehr bietet und dass Jesus da ist. Und ihnen einfach in ihrem Not und in ihrem Elend zu begegnen und sehr viel durch Gebet und eben durch kleine Gaben auch, durch finanzielle. Und das war für mich so ein Highlight, in diese Häuser zu gehen, sich die Probleme der Menschen anzuhören. Wir haben dann einen kleinen Lobpreis gemacht, einfach mit dem, was da war, mit unseren Stimmen, ohne groß eine Show aufzubauen oder so, sondern einfach jeder, der da war, konnte vorbeikommen. Wir haben gesungen und mich hat das so tief berührt, wie manche einfach voller Hingabe Gott angebetet und gesungen haben. Wir durften dann auch kleine Impulse und Bibelandachten mit den Frauen und Männern machen. Und das war einfach so wertvoll und ich fand diesen Missionar oder diese Missionare, mich hat das so bewegt. Der eine war, also der das gegründet hat, ist Australier und hat wirklich einen Ruf Gottes dann auch gekriegt, ist dorthin gegangen, hat alles verkauft und hat gemeint, er hat erstmal jahrelang oder Jahrzehnte in diesem Ghetto gelebt, bis er überhaupt akzeptiert wurde von den Menschen, weil er als Europäer eben noch eine andere Stellung hat. Und eben auch am Anfang oft ausgeraubt wurde und alles Mögliche betrogen. Und ich fand es einfach beeindruckend, wie er gesagt hat, er bleibt dran, er macht das, er gibt nicht auf, sondern er bleibt dran und Gott hat wirklich die Türen und Wege geebnet, dass er jetzt wirklich dort akzeptiert ist, dass die Leute wissen, ich kann zu dem kommen, der betet für mich, der hilft mir mit meinem Problem. Und das ist für die Menschen, die dort eigentlich vergessen sind und wertlos ihr Leben Daseinsfristen, eine wichtige Anlaufstelle geworden. Und ich fand es so beeindruckend, dass er einfach gesagt hat, er kriegt nicht viel Geld, aber er weiß, dass Gott ihn versorgt. Und das ist was ich bei Chrissy auch gemerkt habe. Chrissy sagt, sie ist zu 100% abhängig von Gott, von Spenden oder dass irgendwie Geld freikommt, um Gehälter, um Essen zu bezahlen, auch ihren eigenen Lebensstil. Und sie sagt, ich habe noch nicht Not gelitten. Weil es heißt ja, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dann wird uns alles andere dazukommen. Und es steht auch im Kontext drin, dass es um Essen, Kleidung, Schlafplätze geht. Und Chrissy hat Storys erzählt, wo wirklich sie Geld gekriegt hat, wo sie es nicht gedacht hätte. Oder auf einmal hat sie keine Kleidung mehr gehabt. Und dann kommt eine Freundin vorbei, sagt, ich war einkaufen und ich habe zu viel gekauft. Hier, nimm die Klamotten. Und die haben ihr 1A gepasst. Und das sind Zeugnisse, also wenn man ein Risiko eingeht und wirklich sagt, Gott, ich bin von dir abhängig, dann erlebt man ihn auch, wie er versorgt. Und mein letztes Highlight, oder es waren eigentlich zwei, nachdem Jasper weg war, er war so der Freiwillige in der Boys Unit, habe ich gesagt, ich werde Zeit mit den Jungs verbringen, weil ich auch einen guten Draht zu ihnen hatte und weil ich einfach auch gemerkt habe, mir tat das weh, wenn sie immer wieder gesagt kriegen, dass sie nichts wert sind und dass sie einfach schlecht erzogen sind und immer schlecht bleiben werden und in vielen Dingen einfach benachteiligt werden und immer gemessen werden mit den Mädchen. Und dadurch, dass eben auch die meisten in der Belegschaft weiblich sind, glaube ich, wird das noch weiter unterstützt. Und ich habe gesagt zu den Jungs, das war eins der Dinge, wo ich gesagt habe, was kann ich noch machen, Gott, das hier ist so ein schlimmer Platz, ich erlebe hier so viel Mist und rein aus pädagogischer Sicht habe ich echt geweint, was die mit den Kindern angestellt haben und wo ich einfach nur den Kopf geschüttelt habe. Und für mich ist ganz wichtig geworden, wo Jesus am Kreuz stirbt und sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und ich habe das so oft gebetet, Gott, hilf mir, dass ich ihnen vergebe, denn sie wissen nicht, was sie den Kindern hier antun. Und ich habe mich so viel unterhalten mit den Leitern, mit den Sozialarbeitern und habe gesagt, es geht nicht, was ihr hier macht. Ihr macht die kaputt. Und das war die Einstellung, zu sagen, Kinder, die gebrochen sind, müssen wir weiterbrechen, damit sie im Leben vorwärts kommen. Wo ich gedacht habe, was ist das für eine Grundhaltung? Das hat mir mein Herz zerrissen. Zu sehen, wie dort mit den Kindern umgegangen wird, zu sagen, Kinder, die aus einer gebrochenen Familie kommen, Missbrauch erlebt haben, die werden nie erleben, was es heißt, eine Familie zu haben. Und das ist leider eine Realität in den Philippinen. Die meisten kommen aus zerbrochenen Familien. Die haben 6, 7 Geschwister von 3, 4 verschiedenen Ehepartnern. Die älteren Kinder sorgen für die jüngeren, weil die Eltern es oft nicht können. Und da zu sagen, nein, es gibt trotzdem eine Familie. Und das war für mich eine sehr große Herausforderung, wo ich gesagt habe, Gott, wo bist du in dem Ganzen? Wie siehst du das? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Bild von Familie sein, was hier gelebt wird. Und ich habe mich auf den Weg gemacht und habe gesagt, ich will nicht verurteilen, sondern ich will verstehen. Und ich habe mich viel unterhalten mit den Verantwortlichen. Ich habe die Kultur etwas kennengelernt und ich habe ein bisschen was verstanden. Aber ich konnte es nicht verstehen. Also es ist schon sehr herausfordernd für mich gewesen, zu sagen, aus ihrer Sicht machen sie es richtig. Aus meiner Sicht ist es aber total kontraproduktiv und destruktiv. Und damit umzugehen, das war ein Spannungsfeld, das konnten wir bis zum Ende nicht klären. Und das war schade und ich bete echt davon, dass Gott das, was ich gemacht habe, nutzt, um einfach dieses harte System, was dort liegt, dieses festgefahrene System aufzuweichen und einen neuen Weg zu schaffen. Weil ich habe gemerkt, ich kann das System nicht ändern. Das ist für mich, das geht nicht, aber ich kann einen anderen Weg aufzeigen. Und das ist, glaube ich, das, was Jesus unterwegs ganz viel in seinem Leben gemacht hat. Er wusste, dass die Systeme da sind, er wusste, dass die Probleme da sind, die Einstellungen der Menschen, die Herzenshaltung. Aber er hat ihnen etwas anderes gezeigt, nämlich sein Herz. Und das ist das, was ich mir gesagt habe. Ich will hier nicht zugrunde gehen, sondern ich will den Kindern alles geben, was ich habe, weil sie es wert sind. Und deswegen habe ich entschieden, ich habe mein ganzes Geld am Ende zusammengenommen. Einmal habe ich nach Weihnachten haben wir einen Ausflug zusammen gemacht. Ist so zustande gekommen, nach Weihnachten gehen alle in Urlaub mit einem der Angestellten und die Kinderheime sind leer. Das ist so denen ihr Highlight, sie dürfen mit jemandem in eine Familie gehen. Deswegen sucht sich jeder Angestellte darf sich ein Kind aussuchen, was er mitnimmt oder zwei oder ein Geschwisterpaar. Und ich fand das schon nicht so gut, weil ich auch mit den Lehrern viel geredet habe und mit den Kindern und die Kinder waren panisch. Was ist, wenn mich keiner wählt? Und ich habe oft gefragt, was ist mit den Kindern, die keiner mitnimmt? Nee, alle Kinder werden mitgenommen. Und da war ich schon sehr skeptisch und am Ende war es wirklich so, dass in der Boys Unit wirklich 8 Kinder oder so, die wollte keiner. Oder die waren einfach da oder waren mal einen Tag mit jemandem. Bei 3 von den Straßenkindern, da habe ich dann immer nur gehört, mit denen, die sind so anstrengend, die haben eine schlechte Attitude, also schlechte Grundhaltung, die kann man nirgendwo mit hingeben, die will keiner haben. Und da habe ich gesagt, ich bleibe in den Weihnachtsferien bei diesen Kindern und ich werde jeden Tag mit ihnen verbringen. Und das war meine Entscheidung, während die Mitarbeiter nach Hause gefahren sind und die Freiwilligen wurden von den Missionars, also von den Gründungsleuten und den Hauptleitern eingeladen auf einen Campingausflug übers Wochenende. Und ich habe gesagt, ich fahre nicht mit euch in den Urlaub, sondern ich bleibe bei denen, die gezielt niemand haben wollte. Und das war für mich eins der größten Highlights, weil diese Kinder das nicht kannten, dass jemand für sie da bleibt. Und ich habe den dann aus dem einen DVD-Player mal besorgt. Wir haben Filme Nachmittag gemacht und es war so ein Highlight für sie. Ich bin gekommen, wir haben einfach Uno und Karten gespielt. Ich war einfach da und an dem einen Tag haben wir gesagt, komm, wir machen einen Ausflug an den Strand. Ich habe gesagt, ich bezahle, nimm alles mit, organisiere es zu dem Angestellten, dem Hauspapa. Und wir fahren an den Strand mit allen Kindern, die da sind. Und an dem, ich habe mich so drauf gefreut. Wir hatten die Tricycles, also diese kleinen Motorräder, wo man dann drinnen sitzt und zum Strand fährt, organisiert. Und alles war fertig. Die haben gesagt, sie kümmern sich ums Essen. Das heißt, jemand hat extra gekocht und das Essen fertig gemacht. Und das Coole war, ich kam dann morgens dahin voller Freude und denke, heute verbringen wir einen richtig tollen Tag. Und dann hieß es, ja, wir fahren doch nicht. Und ich so, ist jetzt nicht euer Ernst. Typisch philippinisch, wir verändern den Tagesplan 5000 Mal, weil irgendwas nicht stimmt. Und letztendlich habe ich viel nachgeforscht und gefragt, warum, wieso, weshalb. Und dann hieß es, ja, die eine kann ihre Kinder nicht mitnehmen, sie kann für die Kinder nicht bezahlen, den Eintritt. Das waren 50 Peso, also sind gerade mal 80 Cent ungefähr. Und ich so, daran soll es nicht scheitern. Ich habe gesagt, ich bezahle. Hol sie, wir fahren. Und da haben wir 2 Stunden lang, 3 Stunden lang rumgemacht, bis alle zusammen waren. Und dann sind wir doch an diesen Strand gefahren. Und ich habe gesagt, nimm jeder sein Kind mit, nimm die ganze Familie mit, nimmt alle mit. Ich bezahle euch das, das ist kein Problem. Und das war so cool. An dem Tag war der Geburtstag von der Frau gewesen, von der Mitarbeiterin, die nicht mitfahren konnte, weil sie nicht genügend Geld für sich und ihre Kinder hatte. Und sie kam auf mich zu und meinte, Tirza, das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich je hatte, dass jemand mich einlädt und meine ganze Familie mitnimmt. Und das, diese Dankbarkeit, für mich war es jetzt, klar, es war eine finanzielle Belastung und alles, aber es war so, dass das so was Tiefes in ihnen auslöst, hätte ich nicht gedacht. Das war für die so ein Wunder, ein richtiges Wunder. Und ich fand es so genial, denn ich wusste nicht, dass es ihr Geburtstag war. Und das war für sie so, sie wurde nach ganz oben, von ganz unten nach oben gehoben. Und das ist das, was Gott macht. Er sieht den Mensch, er sieht das Herz und er will den Menschen ehren mit allem. Und das war der Strandausflug. Und ganz bevor ich gefahren bin, habe ich gesagt, wir nehmen nochmal die ganze Boys Unit. An dem Tag waren es ja nur die, die zurückgeblieben waren im Urlaub, um ihnen was ganz Besonderes zu geben. Und da habe ich gesagt, wir gehen die ganze Boys Unit, wir fahren. Und dann sind wir in so einen Swimmingpool gefahren. Also das ist so ein, ist wie so ein Schwimmbad, aber in sehr mini gehalten, weil es halt so ist. Und da haben wir auch alle wieder mitgenommen und das war für die Kinder ein Segen. Und ich fand, mich hat es so tief beeindruckt, weil am Ende kamen sie zu mir und meinten, Tirza, das, was du gemacht hast, hat noch nie jemand für uns gemacht. Und ich war so gerührt, weil es war nicht viel. Ich habe meine Finanzen investiert, ich habe meine Zeit investiert und ich habe so ein bisschen gesagt, guck, dass wir das und das zur Verfügung haben, organisiert das, weil ich kenne mich nicht aus, wie das geht, ich kann die Sprache auch nicht, organisiert Fahrgelegenheiten und dann fahren wir gemeinsam und nimmt die ganze Familie mit. Und dass das in denen so viel ausgelöst hat. Also sie haben mich danach anders, sie sind mir anders begegnet mit einem tiefen Respekt und einer Ehrerbietung und so voller Freude und Liebe. Nur wenn ich gekommen bin, haben alle gestrahlt und wollten mich umarmen und ich habe nur gedacht, ich habe nicht viel gemacht, ich bin nicht so besonders, ich bin einfach nur hier für euch. Und das haben sie gemerkt und das habe ich mir mitgenommen, dieses, die Liebe soll ungeheuchelt sein, hasst das Böse, strebt nach dem Guten und lass dich nicht vom Bösen und überwinden, sondern überwinde das Gute mit Bösen. Das Böse mit Guten, Entschuldigung. Das ist das, was ich mitgenommen habe für mich, wo ich gesagt habe, hier läuft so viel schlecht und ich war gefangen in diesem Negativen. Ich habe alles nur das Schlechte und mich hat das so getriggert. Ich bin richtig wütend geworden manchmal und das ist so nicht meine Art, aber es war so manchmal, ich bin wirklich an meine Grenzen gekommen. Und ich bin Gott auch dankbar dafür, weil er hat mir gezeigt, was in meinem Herzen ist und was er in mir reingelegt hat. Und er hat mir auch Grenzen gezeigt in meinem Denken, wo ich merke, meine eigene Kultur hat mich so stark geprägt und beeinflusst, dass ich das Reich Gottes oft gar nicht verstehen kann, weil ich in einem menschlichen System aufgewachsen bin. Und das war für mich eine harte, harte Erkenntnis. Und auch zu sagen, ich will nicht verurteilen, das ist wirklich Es geht so schnell, weil ich den Menschen nur nicht verstehe. Und dabei hat jeder seine Geschichte. Und wenn ich die Geschichte kennenlerne, dann verstehe ich auch, warum er so handelt, wie er handelt oder nicht. Aber es ist so hart, das manchmal diesen Prozess und diesen Weg zu gehen. Und am Ende stelle ich fest, ich verstehe dich jetzt ein bisschen, aber du versuchst überhaupt nicht, mir mal entgegenzukommen und mich zu verstehen, wie es mir geht. Und das fand ich so hart, dass da wirklich so eine Einseitigkeit geherrscht hat. Aber ich habe gesagt, ich will das nicht an den Kindern auslassen, weil für die bin ich hier. Und deswegen habe ich ihnen jeden Tag gesagt, wie wertvoll sie sind und dass sie anfangen sollen, daran zu glauben, dass sie wertvoll sind, weil Jesus sie liebt und nicht, weil Menschen es sagen oder tun, sondern weil Jesus da für sie gestorben ist und gekommen ist. Und ich habe gesagt, wende dich an ihn, das ist das Beste, was du machen kannst. Und mach dich nicht abhängig von dem System, in dem du lebst oder von deinen Umständen, sondern lerne zu vertrauen. Und das ist auch die Jahreslosung so ein bisschen. Herr, hilf meinen Unglauben, hilf mir zu glauben. Das ist die perfekte Zeit momentan zu lernen und zu erkennen, wie schnell wir in den Unglauben und den Zweifel kommen. Und das als Chance zu sehen und zu sagen, hey Gott, die Umstände sind wirklich beschissen und mir geht's schlecht, es kommt so viel auf mich ein, ich verstehe nichts mehr, alles ist Chaos um mich herum. Aber zu sagen, Gott ist gut und Gott weiß, was er macht. Und er wird mir helfen, wenn ich sage, hilf mir, vertrau mir. Oder ich will dir vertrauen und ich will, dass du mich durchführst, durch diese Prozesse, durch die Probleme und Konflikte, da wo alles aussieht, als würde es zum Scheitern daliegen und kaputt gehen. Gott kann wirklich aus allem was Gutes rausmachen, das hat er verheißen. Und da kann ich zu beitragen, indem ich mich danach ausstrecke, zu sagen, Gott, ich vertraue dir, auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich glauben soll. Und wenn mein Glaube zu klein ist, sagt er, du brauchst nur einen Senfkorn kleinen Glauben und ich kann was Großes draus machen. Und das möchte ich euch einfach als Ermutigung mitgeben. Haltet an ihm fest. Amen. Wenn ihr mögt, könnt ihr zum Segen aufstehen. Ja. Dinge, die sich doch nicht ändern. So, ich möchte euch mit Epheser 3, Vers 16 segnen. Und zwar, der Herr gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, durch seine Kraft gestärkt zu werden und durch den Heiligen Geist am inneren Menschen stark zu werden, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Damit möchte ich euch segnen. Und im Ausgangsstück heißt es, there will be breakthrough, da wird es einen Durchbruch geben. Und ich segne euch damit, dass wenn ihr dranbleibt, wenn ihr festhaltet an seinen Verheißungen, an seinen Versprechungen, dass der Durchbruch kommt und sichtbar wird und euch erfüllt mit Freude, Friede und mit Gerechtigkeit. Amen.